Wir beten für die Predigt. Jesus Christus, du siehst, wie es uns gerade geht. Du siehst, in welcher Situation wir gerade sind, dass ja, wir in unserer Gesellschaft eine besondere Situation momentan haben, dass wir uns nicht hier auch im Gottesdienst treffen können. Und ich bin so dankbar dafür, dass wir die Möglichkeit haben, dass wir den Livestream zu machen, dass so viele Leute zuschalten können. Das ist mega cool. Und ich bitte dich darum, dass du uns ruhig machst und dass du uns jetzt zeigst, was du uns sagen möchtest. Amen. Ja, wir leben in bewegten Zeiten. Das Coronavirus hat unsere Welt voll im Griff. Noch im Januar haben die Medien gesagt, ja, das Coronavirus, das ist in China. Das wird mit uns in Deutschland, wird das nicht so viel zu tun haben. Aber jetzt, heute, sieht die Situation schon ganz anders aus. Wir dürfen hier keine Gottesdienste mehr feiern. Viele Läden sind zu. Unser Leben hat sich geändert. Und ich habe in dieser Woche mit vielen Menschen gesprochen und ich habe gemerkt, viele Menschen haben Angst. Sie haben Angst, auch zu erkranken. Sie haben Angst um die eigenen Finanzen, um ältere Angehörige, um Einsamkeit, auch um psychische Herausforderungen, die auch nach und nach vielleicht auch kommen. Angst um eine Inflation, die vielleicht kommen wird. Aber vor allen Dingen auch immer wieder die Frage, was kommt eigentlich nach Corona? Ich habe vor einigen Tagen die Schlagzeile gelesen, Deutschland vor dem Kollaps. Wie lange halten wir das noch aus? Wir leben in herausfordernden Zeiten. Aber eins darfst du für dich in Anspruch nehmen, nämlich, dass es einen gibt, der derselbe bleibt. Gestern, heute und in Ewigkeit. Und das ist Jesus Christus, unser Herr. An ihn darfst du dich festklammern. Und oftmals fällt uns das so schwer. Auch mir selber fällt das manchmal sehr schwer. Wenn ich die Nachrichten lese, wenn ich mir eins der zahlreichen YouTube-Videos anschaue, die momentan rumgehen, dann merke ich mich selber, zieht das sehr stark runter. Gerade wenn ich mich viel mit Medien beschäftige, was gerade los ist, ich merke, das tut mir nicht gut, das zieht mich einfach runter. Und ich habe mir vorgenommen, jeden Tag für sich selbst zu nehmen. Es gibt ja auch in der Bergpredigt, wo wir auch heute gleich wieder darauf zu sprechen kommen werden, den Vers, den hatte Eddie auch letzte Woche in seiner Predigt, in Matthäus 6, Vers 34 steht das. Deshalb sorgt euch nicht um morgen. Der nächste Tag wird für sich selber sorgen. Es ist doch genug, wenn jeder Tag seine eigenen Schwierigkeiten mit sich bringt. Und so ist es eine große Hilfe, jeden Tag für sich selber zu sehen und sich nicht groß Gedanken machen, wie wird das werden? Ich meine, klar, wenn man Politiker ist oder Unternehmer, muss man langfristig denken. Aber für uns privat tut es gut, jeden Tag einzeln zu nehmen. Und jetzt haben wir die große Möglichkeit, Jesus online zu verkünden. Uns jetzt auf ihn zu fokussieren, wie groß er ist. Denn er hat uns versprochen, dass er alle Tage bei uns ist, bis ans Ende der Welt. Und wir haben uns in den letzten Gottesdiensten mit der wohl bekanntesten Predigt von Jesus beschäftigt, nämlich mit der Bergpredigt. Mit der Predigt, die die Weltgeschichte stark geprägt hat. Und wir werden uns heute anschauen, was der letzte Text in der Bergpredigt war und was der letzte Text in der Bergpredigt mit unserer Situation heute zu tun hat. Und es ist ein wundervoller Text, ein Text, mit dem Theologen sich lange und viel beschäftigen können, aber auch ein Text, der oftmals im Kindergottesdienst vorkommt, weil er im Prinzip so einfach ist, dass auch Kinder ihn verstehen können. Ich lese aus Matthäus 7, die Verse 24 bis 29 aus der Hoffnung für alle. Wer nun auf das hört, was ich gesagt habe, und danach handelt, der ist klug. Man kann ihn mit einem Mann vergleichen, der sein Haus auf felsigen Grund baut. Wenn ein Wolkenbruch niedergeht, das Hochwasser steigt und der Sturm am Haus rüttelt, wird es trotzdem nicht einstürzen, weil es auf Felsengrund gebaut ist. Wer sich meine Worte nur anhört, aber nicht danach lebt, der ist so unvernünftig wie einer, der sein Haus auf Sand baut. Denn wenn ein Wolkenbruch kommt, die Flüsse über ihre Ufer treten und der Sturm um das Haus tobt, wird es einstürzen. Kein Stein wird auf dem anderen bleiben, Als Jesus dies alles gesagt hatte, waren die Zuhörer von seinen Worten tief beeindruckt, denn Jesus lehrte sie mit einer Vollmacht, die Gott ihm verliehen hatte, ganz anders als ihre Schriftgelehrten. Es ist ein großartiger Text, ein sehr herausfordernder Text, aber auch ein Stück weit auch ein ermahnender Text. Und ich habe früher als Kind öfters mal bei meinen Großeltern übernachtet und meine Großeltern, die hatten immer so Gleichnisse von Jesus in so kleinen Comics. Und genau dieses Gleichnis war das Gleichnis, was sie mir am öftesten vorlesen mussten, weil ich diese Geschichte einfach so toll und so interessant und so relevant gehalten habe. Und ich möchte uns heute drei Punkte weitergeben, wo ich denke, die sind gerade in unserer Zeit von großer Bedeutung. Ich lese nochmal die ersten beiden Verse hier. Wer nun auf das hört, was ich gesagt habe und danach handelt, der ist klug. Man kann ihn mit einem Mann vergleichen, der sein Haus auf felsigen Grund baut. Wenn ein Wolkenbruch niedergeht, das Hochwasser steigt und der Sturm am Haus rüttelt, wird es trotzdem nicht einstürzen, weil es auf Felsengrund gebaut ist. Und Jesus spricht hier von etwas, mit dem er sich sicherlich ziemlich gut auskannte. Weil Jesus war ja ein gelernter Zimmermann. Das heißt, er spricht hier nicht irgendwie aus der Theorie heraus, sondern er kannte sich damit aus. Und auch in Israel war es damals so, man konnte im Sommer ein schönes Haus bauen, so, aber wenn das Fundament nicht gut war und im Winter der Regen kam, dann war es das dann mit dem Haus. Und das Erste, was mir wichtig geworden ist hier, Jesus macht dir ein Angebot. Jesus macht dir ein Angebot. Denn eins macht er klar. Wir dürfen uns entscheiden. Du darfst dich dafür entscheiden, dein Leben auf felsigen Grund zu bauen. Du darfst dein Leben auf etwas bauen, was Bestand hat, auf etwas, was dich hält. Du darfst dein Leben auf etwas gründen, das dich festhält. Was ist hier mit dem Felsen gemeint? Wir lesen in Psalm 18, Vers 3: Herr, mein Fels, meine Burg, mein Erretter, mein Gott, mein Hort, auf den ich traue, mein Schild und Horn meines Heils und mein Schutz. Und das ist ein Angebot, dass du dein Leben auf den Fels, auf Jesus Christus bauen darfst. Ich meine, er könnte uns ja auch dazu zwingen. Wenn es einen Gott gibt, der in der Lage ist, die Welt zu erschaffen, uns selber zu erschaffen, dann könnte er uns doch im Prinzip auch als willenlose Marionetten machen, die sein Wort befolgen. Aber das tut er nicht. Denn warum tut er das nicht? Weil er uns lieb hat. Liebe will nicht den Zwang, sondern Liebe will die freie Entscheidung. Das freie Ja im Glauben zählt. Und Jesus macht dir das Angebot und sagt, er möchte dein Fels sein. Gerade jetzt in dieser herausfordernden Situation. Jesus möchte dein Fels und dein Schutz sein. Und das ist ein Angebot für dich ganz persönlich, wo alle Sicherheiten momentan auseinanderfallen. Auf ihn und auf sein Wort, dass du dein Leben ausrichten. Das bedeutet natürlich nicht, dass kein Sturm kommen wird. Es heißt auch nicht, dass kein Wolkenbruch und kein Hochwasser in deinem Leben kommen werden. Aber er wird dein Leben Halt geben. Und hier heißt es dann, wenn ein Wolkenbruch niedergeht, das Hochwasser steigt und der Sturm am Haus rüttelt. Und ich denke mir, genauso geht es uns momentan. Wenn ein Wolkenbruch, wenn ein Platzregen kommt, geschieht das meistens ziemlich plötzlich. Ich meine, die schwarzen Wolken, die kündigen das vielleicht schon etwas an, aber dann plötzlich geht es komplett los. Auf der Autobahn habe ich das zum Beispiel schon öfters erlebt. Ja, man sieht schon, die Wolken sind schwarz und man wartet so, wann geht es jetzt los? Und auf einmal muss man das Tempo dann anpassen oder geht rechts rüber und hofft, dass man gut durch die Situation durchkommt. Und ich bin extrem dankbar dafür, dass ich diesen Halt in meinem Leben habe. Dass ich wissen darf, alles drumherum verändert sich. Ich habe keine Ahnung, wie das in der nächsten Woche noch kommen wird oder was im nächsten halben Jahr kommen wird, wie lange die Situation andauert. Keine Ahnung. Aber ich darf mich auf das Wort Gottes berufen. Und ich darf mich darauf berufen, dass Jesus da ist und dass er mich da durchtragen wird. Und ich finde es extrem erstaunlich, wie viele Menschen momentan Bibelstellen posten, ob das bei WhatsApp ist oder auf Instagram, wie viele virtuelle Gebetsgruppen es gibt, wo Gemeinden sich Gedanken machen, wie können wir uns auch virtuell treffen, wie auch wir hier mit unserem Gottesdienst. Und das ist so eine tolle Möglichkeit und lasst uns dadurch ermutigt werden, dass wir auf diesen Fels, auf diesen Jesus Christus uns gründen können und auch auf das Wort, auf seine Zusagen, dass er bei uns ist. Und Jesus sagt, wenn du und ich danach handeln, was die Bergpredigt sagt, dann ist das klug. Wer nun auf das hört, was ich gesagt habe und danach handelt, der ist klug. Genau genommen meint klug hier, gemeint ist ein Mensch, der Gott anerkennt und seine Verhältnisse nach Gottes Willen ordnen will. Und darum auch die Frage an dich. Wie bereitest du dich auf diese Krise vor? Ich meine, viele Leute sind gerade dabei, wie mache ich das jetzt mit meinen Finanzen? Wie komme ich gut aus der Krise raus? Wie distanziere ich mich mit anderen Leuten? Wie mache ich das mit meiner Familie und so weiter? Aber ich glaube, dass es wichtig ist, dass es das Wichtigste ist, dass wir uns auf diese Zeit vorbereiten, indem wir unser Leben auf den Fels aufbauen, auf Jesus Christus. Und dass wir gerade jetzt Zeit mit ihm verbringen. Dass du jetzt vielleicht die Zeit, die du hast, nutzt, um mal nach draußen in das schöne Wetter zu gehen, einen Spaziergang zu machen, mal eine Stunde wirklich Zeit mit ihm zu verbringst. Wenn alles in der Welt vergeht, seine Worte vergehen nicht. Und ich finde das so toll, dass ich wissen darf, dass er mich so sehr liebt, dass meine Schuld weggewischt ist, dass ich eine Beziehung zu diesem großen Herrn haben darf. Das ist das Angebot. Nimm dieses Angebot an. Gerade jetzt in dieser schwierigen Zeit. Jesus möchte dein Fels sein. Und dann geht es hier weiter in diesem Text, wo es dann heißt, wer sich meine Worte nur anhört, aber nicht danach lebt, der ist so unvernünftig wie einer, der sein Haus auf Sand baut. Denn wenn ein Wolkenbruch kommt, die Flüsse über ihre Ufer treten und der Sturm um das Haus tobt, wird es einstürzen. Kein Stein wird auf dem anderen bleiben. Was meint Jesus hier, wenn er von Menschen spricht, die ihr Leben auf Sand bauen? Er spricht hier von Menschen, die zwar seine Worte hören, aber die seine Worte nicht im Herzen tragen, sondern nur in der Theorie. Die ihr Leben nicht auf Jesus gründen, sondern auf menschliche Erkenntnisse. Das kann zum Beispiel so aussehen, gründe dein Leben auf Geld. Das ist so ein typisches Haus auf Sand. Wir sehen das jetzt gerade, wo ja viele Menschen merken, das ist es irgendwie nicht. Ja, Finanzen sind plötzlich weg, der große Sturm kommt, eine typische menschliche Erkenntnis. Ja, mein Fleiß, meine Arbeitskraft, da gründe ich mein Leben drauf. Hast du was, dann bist du was. Die Gesundheit ist auch so eine Sandgründung. Ich meine, ich mache auch gerne Sport und so. Gute Ernährung, viel Sport treiben, aber auch darauf kann ich mein Leben aufbauen. Dass das das absolut Wichtigste ist und mein ganzes Leben sich um diesen Sport dreht. Auch das kann schnell einstürzen. Oder auch meine Familie oder mein Intellekt, auch das sind solche Dinge, wo wir unser Leben drauf aufbauen können. Aber ob das wirklich Bestand hat, ich glaube es nicht. Und jetzt gerade wird es sehr interessant. Denn wenn ich mein Haus auf Fels baue oder wenn ich mein Haus auf Sand baue, erstmal sehen die Häuser total gleich aus. Ja, man merkt es nicht, denn im Sommer stehen die Häuser, beide Häuser stehen schön da. Aber wenn dann der Sturm kommt, wenn dann der große Platzregen kommt, wie sieht das Haus danach aus? Und jetzt leben wir in diesen stürmischen Zeiten. Und darum ist dieser Text für dich und mich heute so relevant. Darum kommt es jetzt darauf an, unser Leben auf unseren Fels zu bauen, auf Jesus Christus und auf sein Wort. So geht es hier zum Beispiel jetzt weiter. Wer sich meine Worte nur anhört, aber nicht danach lebt, der ist so unvernünftig wie einer, der sein Haus auf Sand baut. Was bedeutet das? Was bedeutet das für mich heute als Christ in der heutigen Zeit zu leben? Heute in der Corona-Krise, wenn hier steht, nach dem Leben, was sein Wort sagt. Und ich habe mal ein bisschen nachgeforscht, wie Christen in der Vergangenheit mit solchen Situationen umgegangen sind. Auch in der Vergangenheit gab es ja öfters irgendwelche Krankheiten und Epidemien, die vielleicht nicht so global waren, ja, wie es heute der Fall ist. Aber es gab ja damals auch schon große Krankheitswellen, die Menschen vor Herausforderungen gestellt haben. Und wie haben die Menschen damals gehandelt oder wie haben auch die Christen damals gehandelt? Ich möchte mal das eine oder andere Beispiel erzählen. So gab es zum Beispiel im Jahr 250 nach Christus in der Stadt Alexandrien die Pest. Und einige Zeitgenossen haben dazu geschrieben, die Heiden stießen die, welche anfingen krank zu werden, von sich, flohen vor ihren Liebsten, warfen sie halbtot auf die Straße und ließen die Toten unbeerdigt wie Schmutz liegen. Krass. Oder ein Jahrhundert später schrieb ein Historiker, wenn Epidemien ausbrachen, flohen die Römer oft voller Angst und überließen die Kranken ohne jede Pflege sich selber und ließen sie sterben. Warum war das so? Weil es galt damals bei den Römern als Zeichen der Schwäche, wenn man sich um Kranke gekümmert hat. Und die Christen, sie haben damals gesagt, wir möchten, was wir auch gerade in dem Text gesehen haben, wir möchten nach dem leben, was die Bibel sagt. Und sie haben gesagt, weil Gott die Menschen liebt, möchten auch wir unsere Mitmenschen lieben. Und das, was wir anderen Menschen Gutes tun, das tun wir auch Jesus, auch an Guten. Und das waren revolutionäre Gedanken. Auf sie, bei den Christen, war nämlich das Leben hier auf der Erde nicht das Höchste. Es war bei ihnen nicht das Wichtigste. Sondern sie wussten, wenn wir sterben oder wenn es uns nicht gut gehen wird, hier auf der Erde, das ist bloß eine Zwischenstation. Denn eines Tages werden wir bei unserem Herrn sein, wo es keine Nöte, wo es keine Krankheiten, wo es keine Sorgen mehr gibt. Und so haben die Christen angefangen, sich um die kranken Menschen zu kümmern, sich um die bedürftigen Menschen zu kümmern. Es war eine totale Revolution. Martin Luther, was hat der zu diesem Thema gesagt? Laut einem Medizinhistoriker wurde eine Stadt zwischen dem 14. und dem 18. Jahrhundert ungefähr alle 10 Jahre von einer Pestepidemie heimgesucht. Also Krankheiten gehörten damals irgendwie dazu. So, und dann kam die Pest, hatte eine sehr hohe Sterblichkeitsrate, ich habe hier gelesen, zwischen 60% und 90%. So, und als Reaktion auf diese Ausbrüche haben jetzt die Christen sich gefragt, über die ganzen Jahrhunderte hinweg, ist es vertretbar, jetzt als Christ zu fliehen? Ist es vertretbar, jetzt als Christ einfach in eine andere Stadt zu gehen? Und die berühmteste Antwort auf diese Frage stammt wahrscheinlich von Martin Luther an einem Brief an seinen Kollegen Johann Hess. Und zwar war die Universitätsstadt Wittenberg im Jahr 1527 von der Pest getroffen und die Vorlesungen wurden in eine andere Stadt verlegt. Und dennoch hat Martin Luther sich geweigert, aus dieser Stadt hinauszugehen, sondern er hat sich entschieden, für die Kranken, für die Sterbenden zu sorgen. Und er verwandelte sein Zuhause in ein provisorisches Krankenhaus und hat sich dort um die Menschen gekümmert. Und er hat dort viel Leid erlebt. Viele seiner Freunde, auch seiner Familienmitglieder, sind gestorben. Und ich finde das total beeindruckend, sich mit der Geschichte zu beschäftigen. Wie haben Christen damals gehandelt? Was war für sie heute wichtig? Und mich fordert das total heraus. Es gibt viele Menschen heute, auch viele, die heute zuschauen, die sind schon von Berufswegen bei kranken Menschen. Ob es im Krankenhaus ist oder auch Menschen, die den Laden am Laufen halten, ob es in den Supermärkten ist oder auch meine Frau, die selber auch Sozialpädagogin ist und in einer Mutter-Kind-Einrichtung ist. wo wir uns natürlich auch manchmal die Frage stellen, so was ist, wenn da jetzt ein Corona-Fall ist, dann sind wir auch automatisch auch in Quarantäne. Ist das eine Herausforderung? Aber wie handeln wir als Christen jetzt in dieser Situation? Und ich bin der festen Überzeugung, dass es vielleicht jetzt auch eine Chance sein kann, wo ich auch zu Sarah, wo wir auch darüber geredet haben, vielleicht ist das jetzt auch gerade ihr Punkt, wo Gott sie jetzt hingestellt hat, dort den Menschen zu dienen. Auch wenn es für uns eine große Herausforderung ist. Aber wir möchten unsere Liebe, die Jesus uns geschenkt hat, gerade in der jetzigen Zeit anderen Menschen weitergeben. Aber wie ist es mit Menschen, die jetzt keine medizinische Ausbildung haben oder die jetzt zu Hause sitzen und vielleicht auch nicht so viel zu tun haben oder in unseren Jobs, die Wirtschaft jetzt am Laufen halten. Auch da ist es jetzt eine super Möglichkeit, für unsere Umgebung da zu sein. Ich finde es total toll, dass zum Beispiel unsere Jugend und das Café Lebenswert und so sich so stark auch in Heilge engagiert und für Menschen, die Hilfe brauchen, auch an Anlaufstelle jetzt auch sein können. Und das ist eine große Chance, auch für uns Christen, unsere Liebe, die wir von Jesus empfangen haben, unseren Mitmenschen weiterzugeben und ein Segen zu sein für unsere Stadt. Schon wenn wir einkaufen gehen, vielleicht der Kassiererin ein nettes Wort mit auf den Weg zu geben oder sie einfach anzulächeln. Oder was ich momentan öfters mache, wo ich sage, ich rufe einfach mal Menschen an. Vielleicht Leute, mit denen ich schon lange keinen Kontakt mehr hatte. Vielleicht auch ältere Menschen aus der Gemeinde, wo ich weiß, denen geht es nicht so gut oder wie geht es denen mit der Situation, um diesen Menschen zu ermutigen. Oder vielleicht auch, wenn du kreativ bist, dass du Karten malst oder auch jetzt zu Ostern, wo junge Familien auch Sachen malen können für ältere Menschen, die einsam sind, die zu Hause sind. Wo kannst du einen positiven Unterschied machen, jetzt in dieser Situation, dort, wo du gerade stehst. Und ich bin mir sicher, dass Gott auch das segnet. Dass Gott so auch ein Segen sein kann für unsere Stadt und für dich persönlich. Wie nutzt du deine Zeit jetzt in dieser Situation? Viele sitzen zu Hause, versuchen ihre Zeit irgendwie totzuschlagen, Netflix-Staffeln durchzugucken, bei Instagram irgendwelche Sachen zu posten, was ich auch gerne mache. Es ist jetzt nicht, dass ich sage, es ist irgendwie schlecht oder so. Aber wie nutzen wir jetzt gerade unsere Zeit? Mir ist da in den letzten Tagen eine interessante Geschichte begegnet. Und zwar spielt diese Geschichte im Jahr 1656, als in London die Pest grassierte. Und in dieser Geschichte geht es um einen gewissen Sir Isaac Newton. Er war Professor an der Universität in Cambridge und die Universität in Cambridge hatte ein Jahr geschlossen, war in Quarantäne. So, und was hat Newton gemacht? Der Newton ist nach Hause gefahren, aufs Land, in seinen Heimatort, dort wo er aufgewachsen war, und hat dort ein Jahr in Abschiedenheit gelebt. Und dies war das Jahr, wo er die Grundlagen der modernen Mathematik und Physik gelegt hat, weil er hatte jetzt ein Jahr Zeit, über so komplexe Dinge jetzt nachzudenken, nachzuforschen, sich über die Sachen Gedanken zu machen, komplexe Dinge zu entwickeln. Und er hat diese Zeit so genutzt und hat so eine Weichenstellung gelegt für unsere heutige Wissenschaft. Und für mich war das so voll die Herausforderung, wo ich dachte, ja, jetzt ist doch eigentlich auch die Möglichkeit, unsere Zeit produktiv zu nutzen. Nicht jetzt jeder ist irgendwie Isaac Newton und entwickelt irgendwas. Aber das im Kleinen auf uns runterzubrechen und zu sagen, ja, jetzt habe ich mal die Möglichkeit, mal Bücher zu lesen, wo ich früher keine Zeit zu hatte. Oder jetzt habe ich eine Möglichkeit, meine Sprache zu lernen, was ich schon immer mal wollte. Wo ist der Punkt? Wie kannst du deine Zeit jetzt gerade produktiv nutzen? Es ist eine große Chance, die wir haben, das zu tun. Ja, was die Bibel sagt, um ein Segen zu sein, aber auch unsere Zeit für uns selber zu nutzen. Hier heißt es, wer sich meine Worte nur anhört, aber nicht danach lebt, der ist so unvernünftig wie einer, der sein Haus auf Sand baut. Luther übersetzt dieses Wort unvernünftig mit töricht. Und was hiermit nicht gemeint ist, ist in erster Linie ein Mangel an Verstand. Ja, könnten wir sagen, das ist das, was töricht bedeutet. Sondern was hiermit gemeint ist, ist jemand, der sagt, ich bin Christ, ich gehöre zu einer Kirche, ich gehe auch in den Gottesdienst, ich höre mir einen Livestream an, ich höre mir Predigten an. Aber innerlich ist er nicht mit Jesus Christus verbunden, weil die Worte nicht in seinem Herzen sind. Und da möchte ich uns heute herausfordern, auch ermutigen, dass wir diesen Fels haben dürfen. Aber auch, dass wir einen Schritt weitergehen dürfen, dass wir das, was sein Wort in seinem Wort steht, auch umsetzen können. Der dritte Punkt, was mir wichtig geworden ist, Gott ist mit dir. Dann heißt es hier in den letzten Versen der Bergpredigt, als Jesus dies alles getan hatte, waren die Zuhörer von seinen Worten tief beeindruckt. Denn Jesus lehrte sie mit einer Vollmacht, die Gott ihm verliehen hatte, ganz anders als ihre Schriftgelehrten. Das heißt also, dass Jesus so unglaublich gepredigt haben muss, mit so einer Autorität, dass die Zuhörer total beeindruckt waren. Und wenn du zu Hause jetzt die Bergpredigt liest oder jetzt nochmal durchliest, wir haben da ja jetzt einige Predigten auch drüber gehalten, dann kann schnell die Frage aufkommen, ja, wie soll ich das alles schaffen? Ja, wir haben gesagt, Salz der Erde sein, dann Feindesliebe, über das Spenden mit Geld, über den Umgang mit Sorgen oder auch heute hier auf Fels gebaut, das Wort auch umzusetzen. Wie kann ich das nun alles schaffen? Ich glaube, wir kommen mit Appellen, kommen wir in der christlichen Welt nicht weiter. Es heißt hier übrigens sogar in der Bergpredigt Matthäus 5, Vers 20, ich warne euch, wenn ihr den Willen Gottes nicht besser erfüllt als die Schriftgelehrten und Pharisäer, kommt ihr sicher nicht in Gottes himmlisches Reich. So heißt es hier in der Bergpredigt. Total heftiger Vers, den Jesus hier sagt. Ich meine schon die Pharisäer und die Schriftgelehrten, die kannten doch die Bibel in- und auswendig und haben versucht, die Gesetze genau einzuhalten. Worum geht es Jesus in der Bergpredigt? Ich denke, zwei Sachen sind da entscheidend. Das erste ist, es zeigt, es hält uns einen Spiegel vor. Es zeigt dir und mir, wir sind nicht die perfekten Menschen, wir können nicht vor Jesus Christus bestehen. Aber es gibt den perfekten Menschen. Und das war Jesus, der hier auf dieser Erde gelebt hat, der für mich gestorben ist und der mich liebt, der meine Schuld vergibt und mit ihm, auf ihn darf ich mein Leben aufbauen. Und das Zweite ist, dass die Bergpredigt ein Modell ist eines neuen Lebens in der Nachfolge Jesu, wie ein Leben als Christ aussieht. Und deswegen war die Bergpredigt, ist die Bergpredigt auch heute noch so für uns Christen relevant, weil sie uns aufzeigt, wie wir als Christen in dieser Welt leben können. Nicht durch uns selber, sondern indem wir auf Jesus Christus blicken. Ein Theologe hat mal die Behauptung aufgestellt, dass die Evangelien eigentlich Passionsgeschichten sind mit einer sehr ausführlichen Einleitung. Denn sie führen zum Kreuz. Und genau da dachte ich, ja, da ist auch die Bergpredigt ein Teil von. Die Bergpredigt etwas, was uns viel mit auf den Weg gibt, aber sie führt hin zum Evangelium, sie führt hin zum Kreuz zu Jesus Christus. Und er möchte dich erfüllen und dir die Kraft geben, die Dinge in die Praxis umzusetzen. Und ich wünsche mir in der heutigen Zeit, gerade heute, für diesen Gottesdienst, dass du auf diesen Fels bauen kannst, auf diesen Fels, der dich hält, ob du morgen zur Arbeit gehst oder was dich auch gerade beschäftigt, dass du wissen darfst, dass Jesus Christus bei dir ist, dass er dir das Angebot macht, aber auch, dass du ein Segen sein darfst, dass du seine Liebe dahin einsetzen darfst, wo Gott dich gerade hingestellt hat. Gott segne euch. Amen. Ich bete. Herr Jesus Christus, ich danke dir dafür, dass wir wissen dürfen, dass du lebst. Ich danke dafür, dass wir nicht alleine sind in dieser Zeit, sondern dass du mit uns da durchgehst und dass du unser Fels sein möchtest. Und du siehst jeden Einzelnen, der hier heute zuschaut, wie es ihm geht. Ob er bedrückt ist, ob er Angst hat, vor Krankheit, vor finanziellen Nöten. Und ich bitte dich darum, dass du uns die Kraft schenkst, dass wir auf dich vertrauen können, dass du da bist. Dass wir uns auf deine Liebe berufen dürfen, dass es mehr gibt als das Leben hier auf dieser Welt. Und ich bitte dich darum, dass du uns zeigst, wo auch wir ein Segen sein können, wo wir unsere Zeit, die wir haben, auch sinnvoll einsetzen können. Für uns persönlich, dass wir unsere Zeit nicht verschwenden, aber auch für andere Menschen und auch wo wir gerade für die Stadt Haiger da sein dürfen, wo wir auch für Haiger ein Segen sein dürfen und deine Welt in die Welt hinaustragen können. Herr Jesus, bitte segne uns. Amen.